Ihr habt das Blatt und die Aufmerksamen unter euch sehen, dass eine 0 zu viel ist. Es muss natürlich 25.01. heißen. Die 0 könnt ihr schon wegstreichen. Selbstverständlich kann man in seiner eigenen Bibel auch mitlesen, das ist klar. Man kann es natürlich auf dem Handy genauso mitlesen. Ich lese jetzt hier noch der Luther-Übersetzung. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens um seines Namens willen aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinen Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene durch das Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert. Damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Lieber Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns jetzt auch leitest, begleitest im Hören, im Nachdenken und dann auch im Tun. Berühr du unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist, dass wir dich sehen. Amen. Für diese Serie haben wir einmal ein großes Buch, gleichsam als Lehrbuch, das ist die Bibel. Und es ist die Idee, dass wir jetzt in diesen nächsten 8-9 Wochen wirklich intensiv im Römerbrief lesen. Und dann gibt es ein Buch, das ich durchaus mit empfehle. Das könnte so etwas wie ein zweites Lehrbuch sein, Timothy Keller. Gott schenkt uns seine Gnade, der Römerbrief erklärt, die Kapitel 1 bis 7. Es gibt dann schon ein zweites Buch, 8 bis 16. Und das ist kein Kommentar, sondern das sind, ähnlich wie wir es jetzt halten wollen, Lehrpredigten, etwas ausführlicher und wunderschön auch mitzulesen. Und wer sich noch mehr hineinvertiefen möchte, dem kann ich das empfehlen. Ich bin gebeten worden, euch in den Römerbrief einzuführen. Und ich werde das jetzt mit 5 Punkten tun. Der Punkt 1 ist ganz einfach, die Bedeutung des Römerbriefes. Und der Peter hat es schon angedeutet, dass Martin Luther begeistert war vom Römerbrief. In seinen Vorreden zum Römerbrief schreibt er, diese Epistel, also dieser Brief, ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welche wohl würdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht allein Wort für Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe als mit dem täglichen Brot der Seelen. Denn sie kann nimmer zu viel und zu wohl gelesen und betrachtet werden, und je mehr sie gehandelt wird, je köstlicher sie wird und besser schmecket. Ich hoffe, ihr habt aufmerksam das gehört. Martin Luther möchte, dass wir Christen den Römerbrief auswendig lernen. Ist nicht schlecht. Ich hoffe, ihr habt schon angefangen. Ich denke, ein Start wäre für uns, wenn wir an jedem Abend, wo ja dann die Kapitel 1 bis 8 behandelt werden, uns einen oder zwei Verse zumindest herausnehmen und diese Verse dann auch auswendig lernen. Dann würden wir in diesen nächsten 8, 9 Wochen vielleicht 8, 9 Verse oder auch doppelt so viel lernen. Das wäre schon sensationell. Für heute empfehle ich die Verse 16 und 17, ihr habt sie auf eurem Blatt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Selbstverständlich werden wir euch nächste Woche dann fragen, ob ihr das schon gelernt habt. Und der Eis, wenn der dann in 2 Wochen drankommt, der wird euch dann, oder in 3 Wochen, der wird euch dann auch herausfordern und sagen, das müsst ihr dann weiterlernen. Das ist ganz wichtig und wir werden so lang daran arbeiten, dass wir möglichst viele Verse aus dem Römerbrief uns erarbeiten. Für Martin Luther war also der Römerbrief der wichtigste Brief im Neuen Testament. Der Römerbrief ist allerdings nicht der älteste Brief. Man sagt, das ist der 1. Thessalonicher. Er steht also nicht deshalb an erster Stelle der Briefe im Neuen Testament. Er steht da, weil er der grundlegendste aller apostolischer Lehrschriften ist. Er ist praktisch im unmittelbaren Anschluss an die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte endet ja damit, dass Paulus in Rom ankommt. Allerdings nicht so, wie er es geplant hat, sondern als Gefangener. Aber jetzt zeigt dann der Römerbrief, was der Inhalt der Botschaft ist, die Paulus verkündigt hat und wieso diese Botschaft so einzigartig ist und mit so einer Kraft ausgestattet ist, dass sie so viele Menschen verändert. Und damals sind durch den Missionsdienst des Paulus und durch das Zeugnis vieler Christen im ganzen Römischen Reich Gemeinden entstanden. Die Kirche hat sich über das ganze Römische Reich ausgebreitet. Durch das Evangelium. Und damit bezeugt der Apostel auch die Grundlage dieser Gemeinden. Alle, die über den Römerbrief studiert haben, gelesen haben, haben in der Regel in Superlativen über ihn gesprochen. Die Ausleger der ersten Zeit der Kirchengeschichte, die Reformatoren, die Erweckungsprediger, sie haben alle in den Chor mit eingestimmt der Bewunderer dieses großartigen Briefes. Martin Luther sagt, denn ohne Zweifel, wer diese Epistel im Herzen hat, der hat des Alten Testamentes Licht und Kraft bei sich. Darum lasse sie ein jeglicher Christ sich gemein, also vertraut und stetig in Übung sei. Das gebe Gott in seiner Gnade. Der Genfer Reformator Johannes Calvin nannte den Römerbrief den Zugang zu den verborgensten Schätzen der Schrift. Wir möchten diese Kapitel Römer 1 bis 5 so zusammenfassen: Es gibt für die Menschen nur eine Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit Gottes in Christus, insofern sie vom Evangelium angeboten und durch den Glauben ergriffen wird. Die Vorrede von Martin Luther zum Römerbrief wurde für John Wesley zu einem ganz entscheidenden Wort. John Wesley ist ja ein Erweckungsprediger und auch der Begründer der Methodistenkirche. Und am Abend des 24. Mai 1738 hat er in London eine Versammlung besucht und jemand hat dann aus der Vorrede des Römerbriefs von diese Worte von Martin Luther gelesen: Der Glaube ist ein göttliches Werk in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott und tötet den alten Adam und macht uns ganz andere Menschen von Herzen, Mut und Sinn und allen Kräften und bringt den Heiligen Geist mit sich. Ja, der Glaube fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist immer im Tun. Als das John Wesley gehört hat, war das seine Geburtsstunde. Er ist dadurch verwandelt worden. Er hat in dem Moment wirklich Gewissheit der Vergebung seiner Sünden bekommen und konnte dann in dieser Gewissheit, bei Gott angenommen zu sein, zu Tausenden von Menschen reden und hat vielen Menschen geholfen, dass sie Jesus, den Heiland und Erlöser, entdeckt haben. Wir könnten jetzt noch viele Beispiele anführen von Menschen, für die der Römerbrief von ganz besonderer Bedeutung war. Aber wir kommen zum Punkt 2, die Empfänger. Paulus schreibt im Vers 7, er schreibt an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Die Gemeinde in Rom, Rom war ja wohl eine der bedeutendsten Städte der damaligen Zeit, die Gemeinde in Rom hatte Paulus nicht gegründet, die war wohl etwa 20 Jahre davor gegründet worden und er hat sie auch bisher nicht besucht, er hatte von ihrem Glauben, so schreibt er im Vers 8, gehört. Wie ist diese Gemeinde entstanden? Wir hören in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel im Vers 10, das ist die Pfingstgeschichte, dass auch Juden aus Rom am Pfingsttag in Jerusalem waren. Und es dürften auch etliche davon zum Glauben an Jesus gekommen sein und die haben dann wohl diese Botschaft mit in die Hauptstadt des Römischen Reiches gebracht. Die Gemeinde damals in Rom bestand wohl mehrheitlich aus Menschen, die ursprünglich im griechisch-römischen Kulturkreis behaftet waren. Die wenigsten von ihnen waren ursprünglich Juden. Aber Paulus macht deutlich, dass das Evangelium, das heißt die Botschaft von Jesus, Menschen verändert. Und so hat auch das Evangelium die Menschen, die es angenommen haben, tatsächlich verändert. Und so war diese Gemeinde in Rom entstanden und gewachsen und hatte offensichtlich auch Bekanntheit gewonnen. Wir merken, im letzten Kapitel des Römerbriefes gibt es dann ganz persönliche Grüße, sodass auch Paulus von den einen oder anderen von dort wusste. Dritter Punkt, Zeit und Ort der Abfassung. Wir erfahren in Kapitel 1, Vers 10 und Vers 13, dass Paulus noch nicht in Rom gewesen ist. Das bedeutet, dass er diesen Brief vor dem Frühjahr des Jahres 60 geschrieben haben muss, denn im Jahr 60 kam er als Gefangener nach Rom. Das wird uns ja in der Apostelgeschichte berichtet. Das hat er ja so nicht gewollt, aber es ist passiert. Das heißt, es muss vorher gewesen sein. Im Kapitel 15 des Römerbriefes berichtet Paulus von seinen Reiseplänen. Aber er wollte noch eine Kollekte in Jerusalem abgeben und das wird wohl davor gewesen sein, so im Jahr 58, sodass man annehmen kann, dass Paulus auf seiner dritten Missionsreise in Korinth gelandet ist und dann durch die Phöbe, das fügt er im 16. Kapitel an, die aus Kenchrea stammt, das ist die Hafenstadt bei Rom, dass er durch sie diesen Brief von Korinth nach Rom schickt. Wer ist der Schreiber viertens des Briefes und was hat er für eine Absicht? Von den 13 Paulusbriefen, die wir im Neuen Testament finden, ist der Römerbrief unbestritten der Brief, der vom Apostel Paulus verfasst wurde und auch von allen liberalen und historisch-kritischen Theologen nicht bemängelt wird. Dieser Brief ist von Paulus. Es sind auch die anderen Paulusbriefe von ihm, aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, na, der kann nicht sein oder der schon, aber beim Römerbrief gibt es eigentlich keine Debatte. Nach antiker Brieftradition stellt sich jetzt Paulus vor, indem er seinen Namen nennt, indem er einen Gruß übermittelt und dann den Empfänger nennt. Das hat man in den ersten 7 Versen. Wie stellt er sich vor? Ihr könnt das sehr schön sehen. Er stellt sich einmal vor als Knecht, Knecht von Jesus Christus. Das ist seine Bestimmung. Er sagt, ich bin ein Diener von Jesus. Und damit macht er etwas sehr Wichtiges. Er weist von sich als Person weg und weist auf Jesus Christus hin. Er ist für Jesus unterwegs. Er predigt für Jesus in der ganzen Welt, er will auch einmal für Jesus in Rom predigen und er leidet auch für Jesus. Er ist ein Diener. Es ist eigentlich schön, wenn man um diese Bestimmung weiß. Wir, die wir im Glauben an Jesus unterwegs sind, haben eigentlich auch diese Bestimmung. Wir dürfen im Dienst für Jesus sein, wo auch immer uns Jesus hingestellt hat. Und als zweites bezeichnet er sich dann als Apostel von Jesus Christus. Ein Apostel ist ein Gesandter, ein Botschafter. Habt ihr schon einmal einen Botschafter kennengelernt? Nun, so viele noch nicht. Normalerweise kommen wir mit den Botschaftern nicht zusammen, außer wir sind im Ausland und benötigen die Hilfe der österreichischen Botschaft. Dann kann es schon sein, dass man einen Botschafter kennenlernt. In der ganzen Welt gibt es österreichische Botschaften. Und das Besondere bei den Persönlichkeiten, die dort arbeiten und die logischerweise von der österreichischen Regierung dorthin geschickt worden sind, ist, dass sie nicht für ihre Angelegenheiten einstehen, sondern für das Land, das sie geschickt hat, in dem Fall für Österreich. Und Paulus sagt, ich bin so ein Botschafter. Ich stehe nicht für meine Botschaft. Ich stehe für die Botschaft, die mir übertragen ist. Ich stehe nicht für mein kleines Reich. Ich stehe für das Reich, von dessen Herrscher ich beauftragt worden bin, für das Reich Gottes. Und ich bin ein Gesandter daher. Und ich gehe eben dorthin, wohin mich er, Jesus, sendet, um die Botschaft von ihm weiterzugeben. Man hat mit dem Dienst eines Apostels auch den Dienst eines Gemeindegründers und eines Seelsorgers zu dem eines Verkündigers verbunden. Auch wenn der Apostel Paulus, das kann man in der Apostelgeschichte lesen, von der Gemeinde in Antiochien ausgesandt worden war, mit Gebet und Fasten zusammen mit Barnabas, ist er im eigentlichen Sinn nicht von der Gemeinde gesandt, sondern von Jesus Christus. Und so hat Paulus seinen Dienst auch immer verstanden. Natürlich hat er engste Kontakte zu seiner sendenden Gemeinde gehabt. Das war ihm ganz wichtig, darum ist er auch immer wieder dorthin zurückgekehrt und hat ihr berichtet. Aber er wusste sich als Apostel Jesu Christi. Und nun schreibt der Apostel der Gemeinde in Rom. Vers 11 steht, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Der Apostel sagt, ich wünsche mir schon lange, dass ich einmal bei euch predigen kann, dass ich euch das Wort Gottes verkündigen kann, dass ich euch das Evangelium bringen kann. Ich möchte mithelfen, dass möglichst viele noch zum Glauben an Jesus kommen. Man kann dann an anderer Stelle auch noch lesen, dass er den Wunsch hatte, nach Spanien zu reisen, und für ihn wäre dann Rom so eine Art Brückenkopf gewesen, und er habe gehofft, dass dann die Gemeinde in Rom Paulus mit unterstützen würde für seine Reise nach Spanien. Da der Apostel Paulus die Gemeinde noch nicht persönlich kennt, schreibt er diesen Brief, und wir merken, er schreibt vieles sehr allgemein, sehr ausführlich. Und darum ist dieser Brief so bedeutsam, weil er, wir würden sagen, die wichtigen Inhalte des christlichen Glaubens im Grundsätzlichen erklärt. Da stehen vor allem die Kapitel 1 bis 8. Er wird dann in den Kapiteln 9 bis 11 auch erklären, wie der Weg Gottes mit Israel ist. Und in den Kapiteln 12 bis 16 wird er erklären, wie wir praktisch als Christen in diesen und jenen Situationen uns verhalten sollen. Wir kommen zum vierten Punkt, das Hauptthema des Briefes. Und ich möchte aus dem ersten Kapitel, aus den ersten 17 Versen, drei Punkte dazu herausnehmen. Das Hauptthema des Briefes ist einmal das Evangelium Gottes. Er sagt dann auch das Evangelium von seinem Sohn. Wir könnten auch sagen das Evangelium von Jesus Christus. Dann die Gerechtigkeit Gottes, das heißt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dem Vers 17. Und dann der Gehorsam des Glaubens. Vers 5 kommt aber auch in Kapitel 15, Vers 18. Das Thema des Briefes ist das Evangelium Gottes und das zieht sich durch. Er hat es aber ausformuliert in den Versen 16 und 17, darum sollen wir es ja auch auswendig lernen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was bedeutet das Wort Evangelium? Ist ja griechischer Herkunft, Evangelion, und man kann übersetzen, gute Nachricht. Der griechische Hintergrund ist ein doppelter. Einmal ist es die gute Nachricht von einem militärischen Sieg. Der erfolgreiche Feldherr schickt dann den Botschafter, den Herold, nach Hause, um die Menschen, die bange warten, wie geht der Krieg aus. Und wenn der Herold schon von Weitem ruft, Evangelion, dann wissen die Menschen, Wir haben gewonnen. Es ist Frieden, es ist Freiheit. Und die zweite Bedeutung ist, es kam damals in der griechischen Gerichtsbarkeit vor, dass Menschen zum Tod verurteilt wurden. Jemand, der zum Tode verurteilt wurde, musste auch sein Todesurteil unterschreiben, anerkennen. Wer das getan hat, hatte aber auch die Möglichkeit, um Begnadigung bei dem Herrscher anzusuchen. Und es dauerte dann natürlich eine Weile, bis der zum Tode verurteilte Nachricht bekam, wie das ausging. Und wenn aber die Nachricht eine gute Nachricht für den zum Tode Verurteilten war, wenn er begnadigt wurde, ja, wenn er dann auch freigehen durfte, dann kam der Botschafter vom Gericht, vom Richter, und rief dem Verurteilten zu: Evangelion, gute Nachricht, du bist frei, du bist begnadigt, du darfst nach Hause gehen. Paulus nimmt nun dieses Wort und verbindet es mit der Person von Jesus Christus. Und er sagt, Jesus Christus ist für uns das Evangelium. Die gute Nachricht von Gott einmal, dass Jesus den Sieg errungen hat über den Tod, dass der letzte Feind der Menschheit besiegt ist, dass wir wissen, wir haben Teil am Leben, am ewigen Leben. Und zum anderen macht der Apostel deutlich, wir bekommen vom Kreuz her die Botschaft: Alle Schuld ist getilgt. Das, was gegen mich stand, was eigentlich meinen Tod verursacht, ist durch Christus aufgehoben. Und nun kommt die Botschaft: Evangelion, Evangelium. Du bist begnadigt. Alle Schuld ist gesühnt. Und selbstverständlich macht der Apostel deutlich, diese Botschaft des Evangeliums kann man annehmen oder ablehnen. Kann man glauben oder nicht glauben. Es konnte natürlich ein zum Tode Verurteilter sagen, das ist unmöglich, das gibt es ja nicht, dass ich begnadigt wurde. Nein, ich gehe nicht vom Gefängnis nach Hause. Dann hänge ich mich selber auf. Dann würde zwar die gute Nachricht da sein, aber sie hilft dann nicht. Es kann auch der Bote kommen und den Sieg berichten und Evangelion, Evangelium rufen, und Menschen können sagen, das ist unmöglich, unser Herr ist so schwach, die können nicht gewonnen haben. Und man fürchtet sich weiter, bis dann letztendlich der siegreiche Herr zu Hause ist. Das Evangelium, und das macht hier der Apostel deutlich, muss durch den Glauben an Jesus, durch das Vertrauen auf Jesus angenommen werden. Meine Frage ist, hast du das Evangelium von Jesus Christus für dich schon verstanden? Hast du durchschaut, dass du eigentlich einer zum Tode Verurteilter vor Gott bist? Dass deine Sünden so schwer wiegen, dass du vor Gott nicht bestehen kannst. Und dass jetzt die Botschaft, das Evangelium da ist, du bist durch Jesus begnadigt. Du bist freigesprochen von allen Sünden. Hast du das für dich schon ganz persönlich verstanden? Was hat es nun mit der Gerechtigkeit Gottes auf sich? Bei Martin Luther hören wir, dass er sich vor Christus als dem unerbittlichen Weltenrichter gefürchtet hat. Auch als er schon frisch berufener Theologieprofessor in Wittenberg war, er hat ab 15, 12 Vorlesungen dort gehalten, hat er Angst vor Christus, dem Weltenrichter. 15, 16 hat Martin Luther die Römerbriefvorlesung gehalten. Und er ist dann bei dem Vers 17 im ersten Kapitel hängen geblieben. Weil da steht etwas von der Gerechtigkeit Gottes. Und er hat das so gedeutet, die Gerechtigkeit Gottes ist etwas, das zu Gott gehört und das seine Heiligkeit und Sündlosigkeit und Größe auszeichnet. Und für Martin Luther war klar, wenn Gott heilig und groß und untadelig ist, wer bin dann ich Mensch? Und wenn Gott von mir so eine Gerechtigkeit verlangt, dann kann ich das nicht vollbringen. Ich bin als Mensch nicht heilig. Ich bin nicht sündlos. Und an dem ist Martin Luther schier verzweifelt. Und als er beinahe innerlich zu zerbrechen droht, hören wir bei ihm, dass ihm ein Licht aufgeht, weil er liest, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und jetzt versteht Martin Luther, die Gerechtigkeit, die Gott auszeichnet, wird zu einem Geschenk, das Gott uns gibt. Das heißt, Gott erwartet von uns gar keine Gerechtigkeit, sondern Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Weil Gott weiß, dass wir nicht heilig und sündlos sind und auch sein können, schenkt er uns in Jesus Christus seine Gerechtigkeit. Jetzt hat der Martin Luther kapiert, dann fordert ja Gott von mir gar keine Gerechtigkeit, im Gegenteil, er schenkt mir seine. Und das darf ich natürlich annehmen, das darf ich im Glauben in Empfang nehmen. Und wenn ich die Gerechtigkeit Gottes empfange und damit Jesus empfange, wird er mich verändern. Er hat geschrieben, diese Bibelstelle ist für ihn wie eine Pforte ins Paradies. Er fühlte sich wie neu geboren. Und er hat dann auch verstanden, dass jetzt das Evangelium, die Botschaft von der Begnadigung, auch etwas von der Gerechtigkeit Gottes offenbart, nämlich von dem Geschenk, das Gott uns Menschen in Jesus macht, dass Gott uns lieb hat. Wir lesen in der Heiligen Schrift, dass Gott uns Menschen die Gerechtigkeit, die eigentlich gefordert ist, schenkt. Und so schreibt dann der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Meine Frage an dich, hast du das schon durchschaut? Hast du schon verstanden, dass das, was eigentlich Gott von dir fordern müsste, dir Gott in Jesus schenkt und eben nicht fordert? Und dabei deutlich macht, du bist ihm so viel wert, dass er dir das schenkt. Und das dritte, Paulus macht deutlich, es braucht nicht nur das Evangelium, es braucht nicht nur die Gerechtigkeit Gottes, es braucht den Gehorsam des Glaubens, Vers 6. Für viele Christen ist es ganz klar, wir brauchen den persönlichen Glauben an Jesus Christus. Aber für manche ist dieser Glaube eine Haltung, eine Gesinnung. Paulus macht deutlich, wenn das eine Haltung, wenn das eine Gesinnung ist, ist das zu wenig. Es braucht einen aktiven Glauben. Einen aktiven Glauben an Jesus Christus, einen Glauben, der sich dann Gott zur Verfügung stellt. Einen Glauben, der dann in Bewegung gerät. Einen Glauben, der dann in der Liebe Menschen begegnet und etwas von der Liebe Gottes weitergibt. Einen Glauben, der dann auch hingeht und anderen das Evangelium erklärt. Natürlich sagen wir richtig, allein der Glaube. Aber schon der Bruder unseres Herrn Jesus Christus schreibt in seinem Jakobusbrief, ein Glaube, der nicht aktiv wird, das heißt, der dann ohne Folgen, ohne Werke ist, ist geistlich tot. Lebendiger Glaube an Jesus Christus geht Hand in Hand mit einem Leben im Hören und Gehorchen auf Jesus, im Befolgen seines Wortes, seiner Gebote, natürlich auch im Zeugnis für Jesus. Und ich weiß, dass wir an der Stelle natürlich auch unsere Probleme haben. Darum schreibt der Apostel das gleich von Anfang an, dass er sagt, ich möchte den Gehorsam des Glaubens bestärken. Ich möchte, dass die, die zu Jesus gehören, wirklich nach seinem Wort und nach seinem Gebot und nach seiner Weisung leben. Wie geht's dir damit? Wir haben jetzt vier Teile gehört, den fünften Teil habe ich schon eingepackt, dass die Kapitel 1 bis 8 die Grundlegung sind, die Kapitel 9 bis 11 Israel behandeln und die Kapitel 12 bis 16 ganz praktische Anweisungen sind für das Leben mit Jesus. 16. Kapitel hat viele persönliche Grüße. Ich möchte euch wirklich ermutigen, jetzt in diesen nächsten Wochen intensiv den Römerbrief zu lesen. Mit Martin Luther würde ich sagen, jeden Tag lest hinein. Lernt Bibelverse auswendig und eignet euch den ganzen Römerbrief an. Lasst uns beten. Danke, lieber Herr Jesus, dass wir mit dem Römerbrief einen wunderbaren Schatz in deiner Heiligen Schrift haben. Dass wir auch hören aus 2000 Jahre Kirchengeschichte, dass der Römerbrief so vielen Menschen geholfen hat, im Glauben zu dir zu finden. Danke, lieber Herr Jesus, dass du das Evangelium bist, diese gute Nachricht von unserer Begnadigung, dass du das Evangelium bist von dem Sieg über den Tod, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist, die eigentlich von uns verlangt wird, und du schenkst dich uns. Und damit werden wir heilig. Damit erfahren wir Vergebung der Sünden und werden angenommen. Bitte stärke du uns im Glauben an dich und segne auch uns in dieser Gemeinschaft. Amen.
Wir wollen jetzt zum Lobpreis zur Lieder singen und es ist jeder herzlich eingeladen, dazu aufzustehen.
Herr, ich komme zu dir. Und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du Zweigen von dem, was du getan hast. Du gabst dein Leben, um mich zu befreien. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Mein ganzes Leben gehört dir allein. Und wenn ich daran denke, wie sehr hast. Du gibst dein Leben, um mich zu befreien. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Mein ganzes Leben gehört dir allein. Und wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst und was ich dir verdanke, dann jubelt mein Herz. Ich kann nicht anders als zu singen, zu singen. Ich kann nicht anders als von dir zu erzählen. Ich kann nicht anders als dich preisen, mein ganzes Leben.
Im Psalm 145 lesen wir, der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten, allen, die aufrichtig zu ihm beten. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die ihm gehorchen. Er erhört ihr Schreien und rettet sie. Das heißt also, wenn wir mit Gott reden, dann ist er uns ganz besonders nahe. Und Gott ist aber nur ein Gedanken weit entfernt von uns, wenn wir mit ihm reden. Und dieses persönliche Gebet, dieses persönliche Gespräch mit Gott, das soll ja in dem Gottesdienst wieder Platz haben. Wir können ihn bitten, vorbringen, ein paar Fürbitten sind an die Wand projiziert, wie immer. Wir können unseren Dank aussprechen, wir können ihn loben und preisen, einfach was er für uns da hat. Und er hört das, was wir zu ihm reden, er hört unsere Gebete, egal ob es leise oder laut sind, er ist da oder mitten unter uns und er hört es. Wo wir da erinnern können, natürlich nur die Gebete, die laut sind, mithören und mitbeten. Aber für Gott ist beides gleich. Nehmen wir uns einfach Zeit, dass wir ganz persönlich mit ihm reden.
Danke, Vater, dass du auch weißt über die furchtbare Situation im Iran, weil so viel auch von deinen Kindern verfolgt werden, getötet werden, denen um Satan rumgeht wie ein brüllender Löwe und versucht so viel wie möglich Opfer zu machen. Herr, wir beten für dich, auch in der Ukraine, die jetzt in der Kälte sind, mutwillig zerstört werden, vernichtet werden. Das Böse geht so rum. Und Vater, wir beten um Kraft, um deine Liebe, deine Wärme, deine Barmherzigkeit für diese Leute. Und Herr, dass dieses furchtbare Leid ein Ende nimmt. Herr, das beten wir so aus deinen Kindern. Und wir legen so die Leute in deine Hände.
Wir beten auch, lieber Herr Jesus, und bitten dich für Israel, dass dort Friede wird, dass die Menschen verschiedener Herkunft auch dort im Frieden zusammenleben können. Wir bitten, dass auch ein Frieden für den Gazastreifen wird, dass es auch dort ein Aufatmen der Menschen geben kann. Wir bitten für alle politisch Verantwortlichen, dass du sie leitest und führst, dass sie zum Frieden wirken. Danke für die, die wir zum Dienst in der Weltmission aussenden durften und begleiten dürfen. Und wir bitten dich, dass du ihre Dienste begleitest und segnest. Segne auch den Jörg Walcher, der sportmissionarisch unterwegs ist bei den Weltcuprennen und dann auch bei den Olympischen Spielen in Italien. Schenk, dass sein Dienst Menschen aus der Welt des Sports erreicht und ihnen hilft, dass sie zum Glauben an dich finden. Und wenn in der kommenden Woche bei uns in Schladming Weltcuprennen sind, dann bitten wir auch um eine gute Veranstaltung, dass auch in der äußeren Durchführung alles unfallfrei über die Bühne geht und dass auch unsere Region im Frieden sein darf.
Ja, wir möchten dich auch bitten für Menschen in unserem Bekanntenkreis und in unserer Gemeinde, die gerade an einer Krankheit leiden, vielleicht einer unheilbaren Krankheit, die vielleicht zum Tod führen wird. Wir möchten sie an dir ans Herz legen, dass die Krankheit vielleicht dazu führen kann, dass sie zu dir finden, dass sie deine Liebe entdecken. Und wenn sie einfach schon dir nachfolgen, dann tröste du sie einfach, dass sie in dem Leiden und in der Krankheit nicht allein sind. Und öffne uns die Augen, wenn wir die Leute in unserem Bekanntenkreis haben, wie wir ihnen begegnen sollen und wie wir sie trösten können. Und wir möchten ja die Leute und die Menschen uns anbefehlen, die auf die Folgen von irgendwelchen Katastrophen, Überschwemmungen oder Feuer oder sonst was erleiden müssen, die vor dem Nichts stehen. Sei du aber denen und schau, dass einer irgendwie geholfen werden kann, dass sie wieder Perspektiven in die Zukunft kriegen. Wir möchten ja die Menschen anbefehlen, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden in so vielen Ländern der Welt, die vielleicht irgendwo in einer Gefängniszelle sitzen, nur weil sie an dich glauben und dich bekennen. Sei du mit deinem Licht und deiner Liebe bei Erna in der Gefängniszelle und lass sie nicht schwach werden und gib ihnen Kraft. Wir möchten ja für unsere Gemeinde bitten, für unsere Pfarrer, für unsere Religionslehrer, für alle, die im Dienst stehen, dein Wort weiterzugeben und weiter zu verbreiten. Gib dir eine Kraft für diese Arbeit und lass die frohe Botschaft, die sie weiter verbringen, auf offene Herzen treffen und Menschen ansprechen, dass Menschen auch in unserem Bekanntenkreis und in unserem Land wieder zu dir finden und diese frohe Botschaft, von der wir gehört haben, auf meine Herz einpflanzen können. Wir möchten dich loben und preisen dafür, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist und auf der ganzen Welt am Arbeiten bist, dass Menschen zu dir finden. Amen. Ein paar Infos haben wir noch. Die Kollekte, wie wir gehört haben, die hat schon eine lange Geschichte. Der Paulus hat schon eine Kollekte nach Rom getragen. Nicht nach Rom, sondern nach Jerusalem getragen. Eine Kollekte haben wir auch heute und mit der heutigen Kollekte möchte man Christian ein bisschen unterstützen, weil der ja für OM arbeitet und in seiner Funktion als OM-Mitarbeiter auf Spenden angewiesen ist und das möchte man heute für Christian zusammenlegen. Die Gottesdienste, hast du da die Informationen, lassen wir jetzt einfach durchlaufen. Also im Morgengottesdienst und im Abendgottesdienst wird es in den kommenden Wochen um den Römerbrief gehen. Das läuft parallel. Gibt es von eurer Seite irgendwas, was wir ansagen, was ihr ansagen wollt, was ihr weitergeben wollt? Das sind einfach die übrigen Informationen, die lassen wir einfach durchlaufen. Genau. Und da kommen wir zum letzten Lied. Das ist ein Segenslied, das wir uns jetzt sozusagen gegenseitig entgegensingen, oder? Zum Abschluss möchte ich euch noch einen Segensvers in die kommende Woche mitgeben. Und der stammt, oh welche Überraschung, aus dem Römerbrief. Surprise. Und zwar aus dem 15. Kapitel, da schreibt der Paulus: Der Gott der Hoffnung aber wird euch erfüllen mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und mit dieser Zusage segne und behüte uns der Herr. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und er erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Danke allen Mitwirkenden für Predigt, Musik und Technik. Und wir uns freuen, wenn wir nächste Woche beim ersten Kapitel wieder zusammenkommen.